herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast heute Abend hat mit Marianengraben einen spektakulären Romanerfolg hingelegt, der jetzt sogar verfilmt wird und sich um die dann doch verbindende Trauer in zwei Generationen dreht. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, ein wissenschaftliches Buch als Biologin. Es geht um Liebe, Sex und Erblichkeit. Allerdings bei Insekten. Jasmin Schreiber heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Jasmin, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke.
Sag mal Jasmin, bei Insekten, da sagen die meisten von uns erstmal, warum ekeln wir uns oder ja, haben wir so ein bisschen Berührungsängste mit Insekten eigentlich?
Ich glaube, so dieses Typische, so, es sieht ja ziemlich anders aus als wir. Also so ein Käfer oder so auch Spinnen, das sind zwar keine Insekten, aber mit vielen Beinen, komische Fühler und alles, ist natürlich erstmal komisch. Und weil es ja auch natürlich bei so Kleintieren manchmal Gifttiere gibt, da sind viele Leute sehr unsicher, weil sie sich nicht gut auskennen mit Insekten, denken, vielleicht ist es ja doch gefährlich.
Und dann hat man vielleicht so ein Tierchen auch schon mal von der Nähe gesehen, so ja, unter Mikroskopen. Da denkt man, um Gottes Willen. Viele haben ja auch noch den Film Die Fliege in Erinnerung. Ich meine, das gab es ja auch mal, ne?
Ja.
Also Wahnsinn.
Ja, da gab es diese Phase, so Horrorfilme mit Insekten, auch die Bienen, Killerbienen und sowas. Das war.
Du hast uns ein bisschen was mitgebracht. Dazu sag doch bitte mal was. Es handelt sich hier um eine Spinne. Und guck mal, da haben wir sie.
Ja, das ist eine Geißelspinne. Das war eins meiner Haustiere und die ist dann irgendwann gestorben. Ich glaube, sie wurde 6 Jahre alt ungefähr.
Wie, Sekunde mal, du hattest ein Haustier im Terrarium.
Ja. Ich war auch Gassi gegangen mit ihr.
Nein.
Genau, und die ist dann halt gestorben und ja, dann habe ich sie präpariert.
So, wir sehen also unten, das müsste die Haut sein.
Genau.
Ne? Aus der die Spinne sozusagen raus hier. Ne, warte mal, nee, jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Sind wir unten? Ja, also unten ist die Haut und oben ist das Tier.
Genau, das ist das verstorbene Tier.
Und jetzt ist ja tatsächlich, viele sagen, Spinnen, das sind Insekten. Viele wissen, nein, Spinnen sind keine Insekten. Es gibt dieses ganz eindeutige Unterscheidungsmerkmal.
Genau, Spinnen haben 8 Beine, Insekten haben 6 Beine.
Ganz einfach.
Ja.
Und was sind Spinnen denn eigentlich?
Das ist eine ganz eigene Gruppe. Also die gehören alle zu den Arthropoden, heißt das. Mhm. Und dann gibt es Spinnentiere und darunter fallen zum Beispiel Spinnen. Aber auch diese Weberknechte, ich glaube, manchmal heißen die Zimmermann, diese Runden, die sehen so ein bisschen aus wie dünne Spinnen, sind aber auch keine Spinnen, sind aber verwandt.
Man hat das Gefühl, das ist so eine Art Hubschrauber, der im Sommer dann irgendwann ins Zimmer reinkommt, weil er durch Licht angelockt wurde.
Das sind nochmal die fliegen, die sind nochmal ganz was anderes.
Nee, diese Weberknechte waren aber habe ich immer so. Gibt es eigentlich ein Insekt, was du persönlich so gar nicht magst auch?
Eigentlich nicht so wirklich, aber ich hätte zum Beispiel nicht gerne Läuse. Ich hatte das gerade mit einer Freundin, weil die hat Kinder und die haben da gerade Läuse. Und wenn ich so Bilder sehe, wie die so auf der Kopfhaut, da juckt es mich schon. Aber wenn ich dann die Laus selber sehe, finde ich sie eigentlich ganz süß.
So, und Läuse haben ja, und darum geht es ja auch in deinem Buch, da geht es ja um Sex mit Insekten. Also Läuse haben ja ein sehr reges Sexualleben, also vermehren sich relativ schnell.
Ja.
Zum Leid aller Kindergartenbesucher. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Es wird interessant, wenn Danke. Insekten Liebe machen. Es geht heute um Liebe, es geht heute um Sex. Bestsellerautorin Jasmin Schreiber ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Da werden wir gleich mal drüber sprechen, über dieses Frauen mit dem Penis bei den Insekten. Wahnsinn. Vorher gibt es ein kurzes Porträt über dich von Christine Donau.
Mein Name ist Jasmin Schreiber und ich bin Schriftstellerin und Biologin. Ich habe zu Hause über 1000 Haustiere, Gottesanbeterinnen, Riesentausendfüßer. Ich habe auch Frösche und Fische und alles Mögliche, was krabbelt.
Jasmin Schreiber hat ihre Naturliebe zum Beruf gemacht. Gerade forscht die Biologin am Zoologischen Institut in Hamburg an Staphylinidae, den Kurzflügelkäfern. Sie hat es dabei auf eine der 64.000 Arten abgesehen. Wenn sie nicht gerade als Wissenschaftlerin oder privat in der Natur unterwegs ist, dann schreibt sie wunderbare Sachbücher und Romane.
Beides ist sehr wichtig für mich, kreativer Ausdruck und eben Wissenschaft, Forschen und Daten und Fakten. Und so kann ich wechseln oder es auch vermischen.
Die Wahlhamburgerin, Schriftstellerin der Stunde, wie Kritiker sagen, und vermutlich die insektenbesessenste Bestsellerautorin Deutschlands, Jasmin Schreiber.
Ja, über deinen Bestseller Marianengraben werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Aber Stichwort Insekten. Jasmin,
ja,
wie ist deine Liebe zu Insekten entstanden?
Also wenn man als Kind auf die Welt kommt und dann wächst, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man den Pinzettengriff lernt. Und da ging es eigentlich los.
Den Pinzetten, also wenn man als Kind fasst man ja irgendwas immer mal an, ne?
Pinzettengriff, dann wenn man schon so die Muskulatur aufgebaut hat und die so das dann auch hinkriegt und ab da kann man alles hochheben, ne? Und der Mama zeigen.
Weißt du noch, welches Insekt du als erstes hochgehoben hast?
Nee, weiß ich nicht.
Was war denn so die erste, also denn später denn vielleicht? Also immer diesen, hast du das denn irgendwann auch mal bewusst denn den Pinzettengriff
eingesetzt? Ja, ich hatte als Kind so verschiedene Projekte. Ich hatte unter anderem dann mal so ein Insektenkrankenhaus. Ich habe so ein Puppenhaus geschenkt bekommen, Puppen rausgeräumt, lauter kleine Walnussschalen als Betten rein und dann kranke, was ich gefunden habe, Spinnenzeug rein, damit die gesund werden. Das Problem dabei ist, Menschen im Krankenhaus wissen, warum sie im Krankenhaus sind, sind da freiwillig, die bleiben dann da auch. Mit den Insekten, da gab es so eine Sprachbarriere. Dementsprechend bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und meine Patienten waren alle weg, in meinem Zimmer. Wir haben noch Monate später Würmer hinter Schränken gefunden und alles. Also.
Das ist eine ganz, ganz süße Idee.
Süß, oder? Ich sag, auch schön, meine Mutter fand es auch richtig toll.
Das bin ich mir sicher. Was hast du denn da wieder gemacht? Nun hast du inzwischen ja auch studiert, Biologie studiert, also du kennst dich mit dem Thema überhaupt aus. Aber wie bist du jetzt darauf gekommen, ein Buch über Sex der Insekten zu schreiben? Liebe, Sex und Erblichkeit.
Ja, also ich dachte mir, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, Biologie oder forscht, dann kriegt man halt viel mit, sag ich mal. Und Insekten und auch andere Tiere, also geht es ja auch zum Teil um Menschen, aber die haben halt schon sehr interessante Fortpflanzungsmethoden. Die sind zum Teil sehr weit weg von uns. Also zum Glück, teilweise zum Glück. Aber es ist halt unfassbar witzig aus der Menschenperspektive zum Teil. Und deswegen dachte ich mir, ich sammle das mal alles.
Es ist, wie hast du, bevor wir uns das mal anschauen, also auch, wir kommen dann wieder zu der Frau, die einen Penis hat. Wie hast du das beobachtet? War das die ganze Zeit unter dem Mikroskop oder hast du Fotos gemacht? Wie hast du da deine Erkenntnisse gewonnen?
Ja, also man kann ja sehr viel beobachten. Also oft kriege ich dann bei Instagram oder so Nachrichten, wo Tigerschnägel sich paaren, die verwickeln sich so und seilen sich mit so einem schleimspurmäßigen Ding ab und fragen immer, was ist das? Hilfe, ich habe das in meinem Gartenschuppen entdeckt. Oder Fliegen kann man auch gut beobachten, also alles Mögliche eigentlich. Und dann natürlich gibt es sehr viel Literatur dazu, das heißt Forschungsbericht, also Forschungs in Fachzeitschriften und sowas. Und dann dachte ich mir, Mensch, Fachzeitschriften lesen ja nicht so viele Leute. Und dann,
ich darf mal ganz kurz erwähnen, also der Marienkäfer hat so was Klassisches, möchte ich fast sagen. Ne?
Ja, der ist wirklich da sehr traditionell unterwegs.
Deswegen den Menschen auch sehr verbunden.
Ja, also wir können das auch.
So, selbstverständlich.
Und es gibt aber auch sehr viele andere komische Sachen, die können wir nicht.
Jetzt kommen wir mal zu einer ganz bestimmten Laus. Den Begriff habe ich mir aufgeschrieben und zwar Gynosom. Was ist denn eigentlich ein Gynosom?
Das ist das Geschlechtsteil der Staublaus, allerdings des Mädchens.
Ach.
Und bei den Staubläusen ist es so, dass, also ganz traditionell, ein Penis ist ja an und für sich per se ist kein männliches Geschlechtsorgan, sondern es ist einfach das Organ, das Spermien abgibt, und, um sich fortzupflanzen. Mhm. Und jetzt bei den Staubläusen ist es so, dass das Weibchen dieses Organ hat. Also das ist dann tatsächlich, bei den Käfern haben wir es eben gesehen, nur wäre jetzt die Frau oben und würde ihren Staublauspenis einführen und saugt sich das Sperma aus dem Männchen raus. Also wirklich so ganz andersrum.
Wobei, also ist ja mal so, es ist vom Akt her andersrum, aber vom Prinzip ist es ja schon in die Richtung der Frau.
Ja, genau.
Nicht? Also das, genau. Also die Befruchtung findet sozusagen im Leib der Frau statt. Kann man das so?
Genau. Nur transferiert bei den meisten oder bei vielen Tieren ist es so, dass das Männchen es halt über das Glied dann transferiert zu dem Weibchen aktiv selber. Mhm. Und sie holt sich es halt raus. Und sie kann dann auch bestimmen, halt, was sie damit macht. Will sie es jetzt damit befruchten oder nimmt sie sich es einfach, denkt sich, toll, Nährstoffe, die nehme ich auf, danke, aber ich befruchte mich nicht damit. Also sie hat die volle Kontrolle darüber.
Das ist natürlich hervorragend.
Ja, das ist natürlich super für Staublausgehör.
Also die haben es gut, also wirklich. Jetzt sag mal, jetzt gibt es eine Wurmart, und zwar sind das die Blindwühlenmutter. Also Blindwühlen ist eine Wurmart.
Das sind Schleichenlurche.
Schleichenlurche. So, ja. So, und die Mutter. Genau. Die macht etwas, wo man zunächst einmal einen großen Schreck bekommt. Nach der Befruchtung, was passiert da?
Ja, also wenn die Kinder dann auf der Welt sind.
Die legen ja Eier.
Genau.
Wie viel ungefähr
sind das? So 20 können es schon werden. Mhm. Und dann schlüpfen die raus und bis dahin ist eigentlich alles so, wie man es kennt. Ne? Und wir Menschen haben ja zum Beispiel das Prinzip, wir sind Säugetier, also da geben wir Milch an unseren Nachwuchs. Und bei den Blindwühlen ist es so, dass die Kinder der Mutter wirklich die Haut vom Leib fressen, jetzt nicht nur so als übertragene Metapher, sondern die Mutter bildet so eine Nährhaut und die fressen die Kinder ab und dann bildet sie wieder die Haut und dann fressen die Kinder die wieder ab.
Also ich habe das tatsächlich in deinem Buch auch nachgelesen, also die legt sich so drüber über die Kinder.
Ne? Ja, also schützt die so Schutz schön.
Und die knabbern an ihr rum.
Genau.
Die knabbern sie so langsam schlank, aber dann bildet sie neue Haut. Genau. Also das ist eben, man denkt erst, sie würden sie auffressen,
ja.
Aber das tut sie tatsächlich dann doch nicht.
Ne? Nee, also die hören dann schon auf, wenn es nicht mehr schmeckt, sag ich mal.
Ich möchte mal etwas zeigen, weil du hast, eben weil du auch eine sehr, sehr tolle Illustratorin bist, hast du hier auch einige Bilder in dem Buch. Das ist wirklich sehr süß. Guck mal, hier haben wir diesen Dialog mit dem Fisch. Warte mal, siehst du das jetzt auf dem Monitor gerade? Mhm. Guck mal, welchen Film wollen wir heute Abend schauen? Seit unserer Hochzeit redest du kaum noch mit mir.
Ja, das ist der Laternenfisch. Das Weibchen, das Große ist das Weibchen. Und dieses kleine Nupsi da unten, das ist das Männchen. Die verschmelzen zum Teil bei einigen Laternenfischarten, bei den Anglerfischen, miteinander. So, also es wäre dann so, wie wenn ich auf eine Party gehe und dann sage ich hier, und dann sind da zwei Pickel, darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Und es sind wirklich nur noch die Hoden. Also es ist eine sehr enge Beziehung zwischen denen. So.
Sehr
eng.
Also hier können wir wirklich sagen, was bei vielen Menschen auch so ist, die Frau ist der Chef.
Ja.
So kann man es ja im Grunde sagen. Ja. So kann man, sag mal, gibt es tatsächlich etwas, jetzt mal ohne Scherz, wenn du dir das Liebesleben, den Sex, auch die Erblichkeit anschaust, ist die Erblichkeit eigentlich ähnlich wie bei uns Menschen? Also das auch Gene entsprechend der menschlichen Verteilungslehre vererbt werden?
Ja, also da ist halt auch sehr unterschiedlich. Es gibt Insekten, die können sich einfach selber fortpflanzen. Das nennt man Jungfernzeugung dann. Also können sich die Weibchen einfach, ohne vom Männchen befruchtet zu werden, fortpflanzen. Dann bei Insekten gibt es eine Sache, die machen wir zum Glück nicht. Und das ist unfassbar viel Inzest. Also zum Teil produzieren Weibchen da die Eier und den eigenen Nachwuchs, um sich dann mit dem Nachwuchs zu paaren. Und dann, also es ist wirklich sehr anders und da sind viele Sachen, wo ich denke, oh gut, dass das nicht so bei uns ist.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr anders. Also da hat man immer so schon das Gefühl, als sei das so Aliens. Also alle wollen immer, Aliens oben bei den Planeten im Universum, was es da wohl für Lebensformen gibt. Aber wenn man sich da mal so anguckt, was es hier so für Lebensformen, nennen wir es Lebensentwürfe, gibt, ist schon wild. Zum Teil.
Na ja, gut, aber es ist natürlich für die Insekten ein gutes Mittel der einfachen und schnellen Arterhaltung, wenn in dem Fall halt. Ne? Gibt es etwas, was wir Menschen von diesem Verhalten der Insekten in irgendeiner Art und Weise lernen können oder was wertvoll für uns sein könnte?
Also generell finde ich, wenn man sich so Paarungen in der Natur anguckt, was immer wertvoll ist, ist einfach zu realisieren, was für eine Vielfalt es gibt. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die fühlen sich durch alles bedroht, sei es Homosexualität, sei es Transmenschen oder irgendwas. Aber in der Natur ist eigentlich so Vielfalt einfach die Norm. Und es ist ja total interessant und eigentlich wäre es schön, wenn wir uns generell an der Natur so ein bisschen da orientieren, uns das anschauen und sehen, dass es eigentlich total schön ist, dass es so viel, so eine krasse Vielfalt gibt in allen Lebensentwürfen, bei Menschen auch. Und das finde ich eigentlich immer sehr inspirierend, weil in der Natur ist es nun mal so, nur Vielfalt zahlt sich aus. Also wenn man keine Vielfalt hat, sei es genetisch, sei es durch verschiedene Paarungstypen, was auch immer, dann ist das eigentlich der perfekte Weg, um auszusterben, also zum Misserfolg.
Deswegen. Ja, natürlich. Also die Tiere suchen natürlich nach Überlebensmöglichkeiten, nach Anpassungen auch an die Natur, die sich möglicherweise dann auch verändert. Also insofern ist da tatsächlich schon Vielfalt ein echtes Wettbewerbsvorteil.
Genau.
Denn,
tatsächlich. Was auch wirklich am erfolgreichsten ist, wer die vielfältigsten Gene hat oder die flexibelsten Lebensweisen und so weiter. Also, und auch in Gruppen, also in Populationen einfach, je vielfältiger, bunter, unterschiedlicher. Ja auch. Jeder hat dann unterschiedliche, zum Beispiel genetisches Besteck oder hat unterschiedliche Fähigkeiten, sieht unterschiedlich aus. Das ist dann eine erfolgreiche Population, weil die sich am besten anpassen kann.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Das ist sehr interessant, was Jasmin gleich erzählt hat. Bei Ameisen gibt es eine tatsächlich eine Triage auch, ne?
Ja.
Das ist ein interessantes Thema. Erzähl uns das nochmal.
Ja, es gibt Ameisen, die können, die haben so ein richtiges Rettungssystem. Wenn die in die Schlacht ziehen, wirklich schlachten gegen Termiten, und dann gucken die bei den Verwundeten, welche Verletzungen sie haben. Nach bestimmten Arten werden die dann wirklich auch versorgt. Also zum Beispiel können die so Speichel produzieren, der wie Antibiotika wirkt. Und dann können sie das 45 Minuten speicheln sie dann den Stumpf von der Ameise ein, bis wirklich alles keimfrei ist. Und dann überlebt die Ameise auch und kann dann weiterleben. So. Also schon sehr, sehr, sehr faszinierend.
Ein Grund mehr, die Ameise lieb zu haben.
Ja.
Du schreibst nicht nur wissenschaftliche Bücher wie jetzt über die Insekten, sondern auch Romane. Und dein Debütroman Marianengraben ist tatsächlich ein echter Bestseller geworden, ein Riesenerfolg geworden. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ich möchte meinen Gefühlen Ausdruck verleihen, ich möchte etwas zu Papier bringen?
Ich habe eigentlich schon immer geschrieben. Also schon seit ich schreiben kann, habe ich mir Geschichten ausgedacht. Und ich habe ganz viel Fantasy geschrieben als Kind und Teenager. Viel mit Drachen und Zeug und Horror und so. Und bin dann aber Biologin geworden. Und eigentlich habe ich auch nie gedacht, keine Ahnung, dass ich mal was veröffentlichen werde. Habe halt immer so für mich geschrieben. Und als sich das dann doch ergeben hat, das ist halt ziemlich witzig, weil ich habe dann zu meinem Verlag gleich sozusagen so einen ganzen Rucksack voll. Ich habe ja nicht nur das Buch, ich habe ja auch noch. Und dann waren die so, okay. Und ja, Marianengraben ist dann in einer Zeit entstanden. Da habe ich in Berlin gewohnt. Und es war kurz nach einer Massenentlassung hier bei einem Unternehmen hier in Hamburg. Und da war ich also irgendwie arbeitslos, auch noch depressiv und habe das geschrieben, um irgendwie eine Tagesstruktur hinzukriegen in der Zeit. Mhm. Und dachte halt, er ist eh Müll. Bis es eine Freundin hat das gesehen. Und dachte, oh, was ist das denn? Das ist ja voll toll. Und ich so, was? Nein. Und so ist Marianengraben entstanden.
Und warum wolltest du überhaupt gar nicht, dass es ein Bestseller wird?
Das ist irgendwie, also, wenn man so mit Depressionen lebt, so wie ich. Und ich habe da ja auch noch gearbeitet, halt ganz normal als Angestellte. Und dann war das ja auch so, es wurde ein Bestseller und ich war total überfordert. Also es kamen Interviewanfragen, ich wusste überhaupt nicht, wie ich die beantworten soll, vor allem während ich halt arbeiten muss. Also wenn dann ganz viele Interviewanfragen so, ja, wie soll ich das machen? Ja, und das war einfach zu viel Aufmerksamkeit, zu viel alles einfach. Und dann ging es mir echt sehr schlecht und dann bin ich wieder in so ein depressives Loch gerutscht und habe dann aber direkt, dies ist diesmal rechtzeitig erkannt, bin dann direkt in Therapie gegangen. Und das war dann ganz gut und wichtig.
Hat Marianengraben, da stellt man sich ja diesen Graben vor, diesen tiefen Graben, die tiefste Stelle in den Ozeanen, hat das was mit diesem Loch zu tun, aus dem man sich vielleicht befreien kann oder befreien möchte?
Ja, also ich finde, wenn man depressiv ist, für mich, es fühlt sich ja für jede Person anders an, aber für mich ist es schon ein bisschen so dieses, dass man irgendwo ganz unten ist. Und im Marianengraben ist ja die tiefste bekannte Stelle von uns auf der Welt. Das sind 11.000 Meter weiter runter einfach. Und das ist einfach so, da gibt es kein Licht. Der Druck ist extrem hoch. Man ist ganz allein, man hört nichts und so. Und so fühlt es sich an, wenn ich in so einer depressiven Phase bin. Dass ich so auch, egal wie viele Leute um mich rum sind oder so, ich fühle mich immer isoliert und höre nichts sozusagen. Der Druck ist enorm. Und da muss man sich immer rauskämpfen. Und das ist halt so, dieses Bild habe ich dann immer im Kopf, so wie ich dann so hochschwimme. Und das ist total anstrengend. Man muss ja auch immer Dekompressionsstopps anmachen. Das ist unfassbar langsam auch. Und so ist es jedes Mal vom Gefühl her.
Interessant. Das ist wirklich eine ganz, ganz interessante, sehr anschauliche Beschreibung. Ich möchte mal kurz sagen, Marianengraben, es geht da um zwei Menschen unterschiedlicher Generation, die sich zufällig treffen und beide einen Todesfall zu beklagen haben und dann eine gemeinsame Reise beginnen und sich dann näher kommen. Und das Ganze wird jetzt auch verfilmt. Am 7. November ist Premiere und wir schauen mal ganz kurz rein.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei Das.
Der Film macht Lust, nur diese kleinen Ausschnitte macht Lust, ins Kino zu gehen, sich das anzuschauen. Also es ist eine, zieht einfach sehr rein. Wie zufrieden bist du als Autorin des Buches, wie zufrieden bist du mit der Verfilmung?
Ich liebe den Film, aber ich wusste schon vorher, dass das so toll wird, weil am Anfang habe ich noch mitgearbeitet und dann bin ich leider krank geworden. Also ich hatte eigentlich das Drehbuch auch schreiben sollen. Hab das dann wirklich ohne Schmerzen an die Regisseurin abgegeben, weil sie und ich wusste einfach, sie hat total verstanden, worum es da geht. Und die Bilder, wir haben genau die gleichen Bilder im Kopf gehabt. Und Das war für mich total schön einfach. Und dann habe ich das im Kino gesehen. Ich habe vorher die Drehbücher alles immer nicht gelesen. Das habe ich, und ich wollte nichts hören. Und ich war dann bei der Vorführung nur für mich dann. Und das war einfach total schön. Also ich habe, glaube ich, 90 Minuten geheult. Also es ist echt ein fantastischer Film. Und es wurde auch viel aus dem Buch einfach wirklich so übernommen, auch wörtlich zum Teil. Und aber halt irgendwie so schön gemischt mit eben diesem Element Film. Das muss ja anders sein. Einfach ein Buch abfilmen, ist ja furchtbar. Ja? Es wurde, ist wie so ein Remix von einem Lied. Und das ist einfach fantastisch. Also ich bin begeistert.
In diesem kleinen Ausschnitt gab es eben einen Satz, der lautet, wenn Trauer eine Sprache ist, habe ich endlich jemanden gefunden, der sie genauso flüssig spricht wie ich.
Ja.
Das ist ein ganz interessanter, schöner Satz, der auch so in deinem Buch vorkommt. Also es ist dein Satz, den du geschrieben hast. Reden wir zu wenig? Falsch oder zu ängstlich über Trauer?
Ja, es ist ja mit allen so, sage ich mal, negativen Gefühlen, die negativ behaftet sind, auch Wut oder Angst oder so, redet man ja irgendwie nicht drüber, weil oft hört man, es gehört sich nicht oder ja, es ist schon sehr privat, muss man privat mit sich ausmachen, aber gerade wenn man traurig ist, dann braucht man ja oft zwar auch Zeit für sich, aber auch Kontakt irgendwie und Empathie und Hilfe und Nähe auch. Und manchmal ist es dann sehr schwer, wenn sich Menschen unterhalten, eine Person trauert, die andere nicht. Da redet man manchmal ein bisschen aneinander vorbei, weil da auch ein bisschen Angst ist, was Falsches zu sagen. Oft redet man gar nicht oder meldet sich nicht bei den Leuten, weil man denkt, naja, die werden sich ja schon von selber melden oder ach, ich weiß jetzt nicht, dass ich was Falsches sage.
Ja, ja,
absolut. Dabei ist das eigentlich
man hat Berührungsängste tatsächlich. Jemand, der trauert, ist erstmal vielleicht leicht fremd, weißt du? Und da hat man so ein bisschen... Ja, hat man Berührungsängste. Schade, weil ich kenne das auch. Also als ich getrauert habe um meinen Vater zum Beispiel, ich fand es gut, wenn Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das tut mir leid und wie war das? Und was? Ja. Das ist doch gut, dass man miteinander reden kann.
Ja, das ist auch sehr wichtig. Also es ist generell auch dasselbe ist auch bei Depris, so wie mich. Dass die Leute immer so, hoffentlich nichts Falsches sagen, ich will jetzt auch nicht nerven oder so. Das sind schon so Sachen, so schwierige Emotionen, da sollte man halt auch zusammen sein. Gerade wenn jemand einen Erfolg hat, den feiert man ja auch gemeinsam. So. Dann ruft man an und fragt und ach toll und alles und will alles wissen. Und genauso sollte es eigentlich auch sein, also wenn die Person, die traut, die bereit ist, dass sie da halt auch sich öffnen kann. Und das ist natürlich total individuell, was jede Person braucht und auch individuell bei jedem Trauerfall. Aber es ist halt schon schön, wenn man sich also generell mit Menschen austauschen kann, die einen verstehen auf so eine Art. Ja. Ne? Manchmal hat man ja so, dass man jemanden trifft, der vielleicht auch in einer Situation ist, kann jede Situation sein, und so ein wortloses Verstehen. Und das ist eigentlich so das Schöne im zwischenmenschlichen Kontakt.
Ja, stimmt. Absolut. Drüber reden oder auch mal wortlos schweigen, wenn man weiß, wenn man fühlt, wenn man mitfühlt, was der andere denn in dem Moment gerade denkt. Und das Schöne finde ich wirklich diesen Satz, tatsächlich mit den Händen etwas zu tun, das erdet. Wie gut kennst du das?
Sehr, sehr gut. Also ich gärtnere auch mit Leidenschaft, wenn meine Freunde sagen, betreibe Landwirtschaft in Schrebergärten.
Also, in einem Waldschrebergarten?
Nein, es sind zwei. Eines ist ein Waldgarten, das andere nicht. Also so. Das andere, der grenzt direkt an das Moor, in dem ich forsche, lustigerweise. Und dementsprechend ist der hintere Teil quasi für mich und meine Insekten. Und vorne mache ich halt richtig krass Nutzgarten und Streuobstwiese und so.
Hilft dir das auch bei deinen, sag ich mal, depressiven Anfällen oder Phasen, dass du da etwas tust und dich daraus befreien kannst damit?
Ja, also total. Also ich habe ja auch drei Hunde, wie jeder normale Mensch.
Natürlich.
Und das ist schon mal gut, weil oft, wenn ich depressiv bin, dann will ich halt das Haus nicht verlassen. Jetzt habe ich da drei Kollegen, die nicht das Porzellanklo benutzen können und überhaupt draußen Spaß haben wollen. Und wenn man dann noch einen Garten hat, wo man halt alle zusammen Spaß haben können, ist natürlich perfekt. Und das ist für mich so eine sehr niedrige Hürde, rauszugehen und etwas zu tun und auch aktiv zu werden. Und ich bin halt da wirklich, wir sind da wirklich, also mit meinem Mann, wir sind den ganzen Tag dann immer da und pflanzen Bäume und was auch immer und bauen Hochbeete und graben vor allem in der Erde und fassen das alles an. Und das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Wir haben auch noch ein paar Aufnahmen von euch zu Hause. Da sieht es ein wenig bunt und wild aus. Guck mal, vielleicht erzähl einfach mal dazu, was wir jetzt da sehen. Also das ist ja der Dachgarten.
Das ist der Dachgarten, auch, ne? Genau. Und da haben wir ganz viele Beerensträucher. Da sieht man, das ist die Heidelbeerecke sozusagen, die man da rechts sieht. Da sind ziemlich viele so Obstsorten und so, aber auch sehr viel für Bestäuber. Also links jetzt hier kommen ganz
viele. Also das passt
so
wieder gut zu den Insekten?
Ja, ja, ich habe da ultra viele Insekten drauf, also auf dem Dachgarten. Und ja, da ist viel, viel los. Und Vögel sind da auch ganz viele. Der Distelfink vor allem.
Hat man eben gerade gehört, meine ich?
Ja, die kommen immer geräubert und räubern mir die Distelblüten weg.
In deinem Buch hast du eine Danksagung geschrieben an deinen Mann Lorenz,
ja,
dass er dich liebt, trotz Verpeiltheit, Depri und deiner Neigung, immer mehr Hunde und Gärten anzuhäufen.
Ja.
Was sagt das über euer Leben aus?
Ja, also erst einmal, dass ich ihn dazu gebracht habe, 50% des Buchs zu schreiben, ist ja schon, musste ich ihn ein bisschen nerven. Und dann, man muss sich vorstellen, dieser Mann hatte vorher ein Leben, er hatte kein Haustier und nichts, dann lernt er mich kennen. Und ich so, direkt schwarzer Gürtel. Und also es ist wirklich ein sehr mit der Natur zu tun habendes Leben. Und wirklich sehr viel Tiere und alles, also immer irgendwas. Das ist so gar nicht einsam halt. So, also das ist echt richtig schön. Und ja, eben diese Verbindung zur Natur. Also auch wenn wir Urlaub machen, dann machen wir halt Wanderurlaub.
Dänemark?
Und sowas. Ja, genau. So irgendwie, weil ich da auch immer neue Lebensräume kennenlernen will und irgendwie ganz viel Fotos mache und Insekten suche und alles. Und ich habe da einfach den perfekten Menschen gefunden, den es gar nicht nervt, dass wenn wir wandern gehen, er steht eigentlich nur rum wandern und ich kriech irgendwo. Und das ist total okay für ihn.
Einfach einen Menschen so sein zu lassen, wie er ist,
ja,
so anzunehmen.
Ja.
Das ist ja ein großes Geschenk.
Ja.
Sehr schön.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, Yasmin, weil wir auch über das Thema Depressionen gesprochen haben. Wir blenden für Sie, falls Sie auch möglicherweise unter Depressionen leiden oder jemanden kennen, wenn Sie Hilfe brauchen. Es gibt Telefonnummern, unten ist eine eingeblendet, an die Sie sich jederzeit wenden können. Also Hilfsangebote sind immer da. Ist das wichtig, dass man weiß, irgendwo ist Hilfe vorhanden?
Ich finde es total wichtig. Also es gibt ja auch tolle Angebote, zum Beispiel von der Deutschen Depressionshilfe, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Weil wenn ich depressiv bin, dann betrifft es zum Beispiel meinen Mann auch sehr. Ja, und das ist nicht leicht. Und vor allem, wenn man
so eine Co-Depressivität, die man auch
das nicht,
ein,
das
wo man nicht so gut Gefahr laufen kann, reinzuschlittern. So. Ne?
Ja, ist halt vor allem, wenn man der Person helfen will und nicht weiß, was man machen soll. Also das, oder wenn man Angst hat, was Falsches zu sagen oder ist genau das Falsche zu machen, dann ist halt super hilfreich. Oder wenn man auch einfach emotional darunter belastet ist, weil man traurig ist, dass es einem geliebten Menschen so geht. Da gibt es auch tolle Angebote, auch im Internet, weil es gibt ja viele Menschen, die telefonieren nicht gern. Ich zum Beispiel, viele Depressive. Und da gibt es auch Chat-Angebote im Netz. Also da kann man wirklich mal, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Du bist gerade dabei, deine Masterarbeit zu schreiben. Mhm. Es geht um den Kurzflügler.
Ja, Kurzflügelkäfer.
Was ist der Kurzflügelkäfer?
Das ist eine Gruppe, die hat 70.000 Arten.
Hallo, wir haben mal einen eingeblendet. Hier, ja, so sieht so ein Vogel, also so ein Käfer aus. Nicht?
Das ist einer meiner Lieblings, ja.
Ja, klar.
Und das sind tolle Käfer, weil die überall in allen Lebensräumen zu finden sind und sehr interessante Lebenszyklen zum Teil haben und auch sehr viele Aussagen treffen können darüber, ob ein Lebensraum gesund ist oder nicht. Und das fasziniert mich an ihnen.
Und mit den Kurzflüglern? Kommst du bitte demnächst wieder zu uns?
Alles klar.
Es war schön, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön, Yasmin.
Dankeschön.
Heute Abend ist sie in der NDR Talkshow. Morgen kommt unsere bezaubernde Betty Tietjen wieder hier aufs rote Sofa und spricht dann mit dem außerordentlich sympathischen Matthias Schloh von Notruf Hafenkante. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao und schönen Abend. Tschüss.